Radiotexte. Nemo, das literarische Ratespiel.
Wir begeben uns in die literarische Detektei von Nemo, meine Damen und Herren. Da haben bereits Platz genommen Elisabeth Tvorek.
Guten Abend, Herr Pellegrino.
Andreas Trojan.
Ich grüße Sie.
Bei Ihren Ermittlungen werden beide unterstützt von der Schriftstellerin Kerstin Specht. Guten Abend und herzlich willkommen.
Guten Abend.
Eine illustre, erlesene, belesene Runde. In medias res sofort. Wir hören, meine Damen und Herren, den ersten Ausschnitt.
Der Großfürst schaffte sich auf dem Lande eine Meute an und begann, die Hunde selbst zu dressieren. War er müde, sie zu quälen, dann fing er an, auf der Geige herumzukratzen. Er kannte nicht eine einzige Note, besaß indes gutes Gehör und glaubte, die Schönheit der Musik bestände in der Stärke und Heftigkeit, mit welcher er die Töne aus seinem Instrument hervorlockte. Seine Zuhörer würden sich manchmal gern die Ohren verstopft haben, wenn sie es gewagt hätten, denn er quälte sie fürchterlich. Nach unserer Rückkehr in den Sommerpalast bewies Madame Kruse, die nie aufgehört hatte, ihre Argusrolle zu spielen, sich insofern freundlicher gegen uns, als sie sich sehr oft dazu hergab, die Tschoglokows zu hintergehen, welche allen sehr zuwider waren. Ja, sie tat mehr. Sie verschaffte dem Großfürsten sogar Spielzeug, Puppen und andere Kindereien, die er bis zur Narrheit liebte. Tagsüber verbarg man dieselben in oder unter meinem Bett. Nach dem Abendessen legte sich der Großfürst gewöhnlich zuerst nieder. Und wenn wir beide im Bett waren, verschloss Madame Kruse die Tür, und der Großfürst spielte bis 1 oder 2 Uhr nachts. Wohl oder übel musste auch ich an diesen herrlichen Vergnügungen teilnehmen, ebenso Madame Kruse. Manchmal lachte ich darüber, aber oft war es mir unangenehm und zuwider. Bisweilen war das ganze Bett von Puppen und Spielsachen, die ziemlich schwer waren, bedeckt und angefüllt. Bei Eintritt des Herbstes bezogen wir wieder die Gemächer, die wir zuerst nach unserer Verheiratung im Winterpalast bewohnt hatten. Hier ließ Ihre Majestät durch Herrn Tschoglokow aufs Strengste verbieten, dass jemand des Großfürsten und meine Zimmer ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Herrn und der Madame Tschoglokow betrete. Gleichzeitig erging ein Befehl an die Damen und Herren unseres Hofes, sich im Vorzimmer aufzuhalten und die Schwelle unserer Gemächer nicht zu überschreiten. Ferner, nur laut mit uns und den Domestiken zu sprechen, andernfalls sie verabschiedet würden. Auf diese Weise, auf das Alleinsein miteinander beschränkt, murrten wir beide und teilten uns gegenseitig unsere Gedanken über diese Art von Gefangenschaft mit, die keiner von uns verdient hatte.
Ein Großfürst und Puppen. Gehört das zusammen irgendwie, Herr Trojan?
Wenn wir nicht annehmen, dass der Großfürst verrückt oder geistig zurückgeblieben ist, können wir nur annehmen, dass es sich um einen minderjährigen Großfürsten handelt, der eben halt mit Spielzeug spielt. Dass um die Zeit, wo dieser Text sicherlich angesiedelt ist, auch männliche Kinder mit Puppen spielen, ist an sich nicht so unüblich.
Da müssten Sie aber dann auch die Zeit bestimmen.
Naja, dass wir uns nicht im Mittelalter befinden, wissen wir ja wohl.
Das ist klar.
Kinderspielzeug, auch natürlich jetzt für die oberen Klassen, müssen wir jetzt dazu sagen, gibt es sicherlich vermehrt eigentlich erst im 19. Natürlich gibt es auch im 18. Jahrhundert schon Spielzeug. Aber diese Puppen, die wirklich auch aus Holz etc., die wunderbar gemacht worden sind und diese eine Kunst war, diese zu fabrizieren, dann sind wir eigentlich eher im 19. Jahrhundert, würde ich sagen.
Und da wären wir schon bei der Fabrikation, bei der Herstellung von Puppen, ja, in Franken, Frau Specht. Das ist doch, Nürnberg ist doch ganz berühmt für die Herstellung von Spielzeug, oder?
Ja, und ich habe auch Puppenköpfe zu Hause aus Porzellan.
Sicherlich aber kostbar heute, oder?
Das weiß ich nicht, aber zumindest schauen die sehr bizarr von meinem Regal herunter und deswegen mag ich die ganz gerne. Aber hier ist es ja ein Großfürst. Das heißt, er hatte eine Geige. Er hatte einen Winterpalast, es wird von einer Majestät gesprochen, Also es ist ein sehr aristokratisches Umfeld.
Ein Winterpalast, Frau Torek.
Was mich sehr interessieren würde, wäre die Namen, die eine Rolle spielen. Mhm. Also da fände ich, es spielt eine Frau Kruse eine Rolle und der andere Namen, den habe ich jetzt nicht so mehr genau merken können, aber es klang russisch.
Ja.
Und die Zeit finde ich 19. Jahrhundert, ich würde erweitern, also 18. und 19. Und weil wir jetzt so viel über dieses Puppenspiel und Spielsachen geredet haben, ich habe das mir auch durch den Kopf gehen lassen. Also ist es ein Minderjähriger? Dazu würde aber diese Verheiratung nur dann passen, wenn die Dame eine Ältere ist.
Naja, also, es gab aber schon Verheiratungen, gerade im Hochadel, mit Minderjährigen. Und das gab es immer wieder. Ja,
das dass war man keine die Kinder, Seltenheit.
Das war gar keine Seltenheit. Ich bleibe noch, ich mag mich ja irren, noch ganz gern bei dem minderjährigen Großfürsten, denn es passt ja einiges nicht zusammen. Der Autor schreibt, er spielt Geige, kann aber keine einzige Note. Was verwunderlich ist, weil er ja eigentlich einen Lehrer haben müsste. Ja? Mhm. Und jetzt gibt es aber noch etwas. Und da stelle ich jetzt die Frage ein bisschen in die Runde. Es geht ja auch um eine Verheiratung.
Ja.
Und anscheinend ist der Erzähler, BZW die Erzählerin, die Frau des Großfürsten, scheint so, ja. Und sie sind aber in diesem Bett im Winterpalais eingesperrt. Es ist eine Art von Gefangenschaft. Und jetzt rede ich nicht weiter, weil ich mir natürlich, wenn es Russland ist, irgendwie ein bisschen so an Gefangenschaft, Großfürsten schon an einiges erinnere, aber wahrscheinlich irgendwie jetzt zu schnell und zu weit denke und abgebe.
Aha, also Herr Trojan hat bereits eine Spur gelegt. Frau Specht, tatsächlich haben wir es hier mit einem Ehepaar zu tun. Das haben Sie ja bereits angedeutet, aber ich gebe es zu, hier handelt es sich um eine Autorin, die etwas älter ist als der Großfürst, der immer noch mit Puppen spielt. Mhm. Jetzt habe ich aber schon sehr, sehr viel verraten, Frau Specht.
Also, es geht ja immer um die dynastische Erbfolge. Das ist ja das Wichtige an dieser Heirat, nicht die Liebe. Auch nicht das Puppenspiel, sondern das geht darum, dass ein männlicher Nachfolger
gezeugt werden muss.
Und deswegen sind die beiden, nehme ich an, eingesperrt in dieses Schlafzimmer. Sonst könnten sie ja auch in einen Salon, wo man Karten spielt, eingesperrt sein. Also das ist jetzt die Priorität. Und offensichtlich ist es dem Großfürsten nicht möglich, diese Rolle zu spielen.
Ja.
Da denke ich natürlich schon auch, gibt es ja in der Geschichte auch ein Beispiel, dass Katharina die Große mit 14 Jahren verheiratet wurde an den russischen Großfürsten Peter, mit dem aber keine Kinder hatte, sondern erst in späterer Ehezeit vielleicht von jemand ganz anderem schwanger wurde.
Mhm.
Das könnte passen.
Bitte schön, Frau Torek, also, helfen Sie uns.
Was gut zur These von Frau Specht passt, ist einfach, dass es tatsächlich von der Katharina der Großen ja Memoiren gibt.
Mhm.
Das würde ja auch passen.
Ja.
Also es muss ja einen Text geben, wo sie das beschreibt. Und dadurch haben wir ja alles aus der Sicht von Katharina. Ich kann nur die Frage so klären, Herr Trojan, vielleicht ist es so, dass Katharina ihren sehr verspielten Ehemann so beschreibt. Also ich war nicht dabei, kann ich nur sagen.
Also es gibt einmal, was passt, ist, das müsste vielleicht, weiß das jemand,
ja.
Es gibt ja eine Madame Kruse.
Ja.
Und wenn die schon Kruse heißt, wird sie nicht aus Tschetschenien kommen. Das ist sehr wahrscheinlich, dass sie aus Deutschland kommt. Und wir wissen Also wir wissen ja, dass Russland und seit Katharina der Große und eigentlich auch schon vorher ein enges Verhältnis hatten. Es würde heute noch, wenn es Zaren gäbe, würde es in der Nachfolge der Zaren mehrere deutsche Fürstenhäuser geben, die in dieser Nachfolge berücksichtigt
und
werden müssen.
Vielleicht sollten wir die ursprüngliche Identität von Katharina der Großen überhaupt preisgeben. Und da passt nämlich Deutschland. Frau Specht, das ist jetzt Geschichtsunterricht.
Ja, sie war eine
Deutsche. Woher stammte die Dame?
Aus dem Hause Anhalt-Zerbst.
Jawohl.
Aber ich glaube, sie waren verwandt irgendwie, Cousine zweiten Grades, was durchaus üblich war, dass man sich in diesen Fürsten und Zahnhäusern mit Verwandten vermählt hat.
Mhm. Also, der richtige Name lautete Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, das haben Sie bereits gesagt, und nach ihrer Heirat in Russland, sie konvertierte und wurde dann zu Katharina und dann viel später dann zu Katharina der Großen. Warum eigentlich? Warum hat sie diesen Beinamen?
Ja, weil sie als Politikerin wohl so in ihrer Zeit gesehen große Dinge geleistet hat. Mhm. Sozusagen die Aufklärung mit in ihre politische Geschäfte mit einbezogen hat, soweit es ihr möglich war. Also man darf das jetzt auch nicht verklären. Also,
verklären wollen wir das nicht. Also sie war wirklich also eine große Dame, eine Intellektuelle im Gegensatz zu ihrem Mann Peter. Was ist dann auch geschehen mit ihm?
Ich glaube, er ist ermordet worden.
Jawohl.
Aber vor allem sie hatte ja einen Briefwechsel tatsächlich mit den großen Geistern, Voltaire und Diderot und
Montesquieu, ja. Cesare Beccaria, um auch einen italienischen Autor zu nennen. Ja, und woran ist er gestorben? Sie haben gesagt, er wurde ermordet und dann?
War sie Alleinherrscherin,
war oder? Sie Alleinherrscherin und hat dann dafür gesorgt, dass das russische Imperium im Spiel der Großmächte eine wichtige Rolle dann spielen konnte. Sie haben etwas von Memoiren gesagt?
Ja, es gibt von ihr auf jeden Fall, es gibt was. Und zwar hat sie ihre Erinnerungen, sie hat es erstmal aufgeschrieben und dann hat sie es an eine Person gegeben, die es sofort vernichten sollte oder auf jeden Fall in ein Archiv gesperrt hat. Und es gab mehrere Abschriften.
Ja.
Und archivgeschichtlich ganz interessant, es gibt natürlich auch ein Original und es gibt von diesem Original und auch den Abschriften, die dann auch verboten waren, ja, zum Teil, gibt es auf jeden Fall jetzt aktuelle Ausgaben. Also ihre Erinnerungen von ihr selbst aufgeschrieben.
So. Also gerettet, Katharina, so heißt Große, es dann, ja, wurden sie von ihrem Sohn, der übrigens auch Peter hieß. Ja, vielen herzlichen Dank. Memoir von Katharina der Großen. Wir hören, meine Damen und Herren, den zweiten Ausschnitt, bitteschön.
8. Brief. Mein einziger Bruder. Ich dachte mit Entzücken an dich, gestern und heute und schon den ganzen Tag. Die Zigeunerpferde, die du meinem Kinde maltest, hat es mir zum Aufbewahren gegeben, und ich stellte die kostbare Karte neben das Bildnis des Königs von Montenegro. In seinem Stall sollen auch ein blaues, ein lila und ein brandrotes Pferd für zum so in die Welt hinausreiten sein. Unter seinen schwarzen Hämmeln ist ein grünes. Du, Franz, mal mir einen grünen Hammel. So was Ausgefallenes gibt es gar nicht mehr, außer ich. Botschaft? Grüße deinen neuen Gaul, nenne ihn Saul. 9. Brief. Lieber Ruben aus der Bibel. Du meinst, meine tollen Briefe klängen etwas nach Galgenhumor? Giselher meinte auch immer, ich könnte nicht so ganz traurig sein. Wie schön war es, als wir am Gibbon lebten. Da war ich noch konzentriert und einfältig. Du holtest mich oft aus der Grube. Um mein Herz lag ein Blutkranz. Der ist noch nicht verblüht. Ich bin immer schwermütig. Keine Landschaft kann mich trösten. Aber über die Linien einer Hand möchte ich wandeln. Jeder ihrer Wege müsse zum Himmel führen. 100.000 Mal würde ich entschlummern in einer solchen Hand. Kennst du so eine ewige Hand? Dein frommer Bruder Yusuf. 10. Brief. Ich denke jetzt nur noch an euch und an mein Zimmer. Das weint, wenn ich abends ausgehen will, durch die Straßen willenlos irren muss. Ich übe mich in den Waffen, die überall bei mir an den Wänden hängen. Also ich versäume nix, wenn ich zu Haus bleib, solange es dauert. Ich denk manches, Matschitsche pfeif ich, Matsche werd ich. Bin mit einem Wort ansässig geworden in meines Zimmers Ägypten und warte auf das Kornfeld meiner flachen Hand. Zieht doch zu mir, Yusuf. 11. Brief. Allieber. Ich bin hier in Berlin der einzige vorsintflutliche Jude noch. Mein Skelett fand man neben einem versteinerten Ichthyosaurus-Ohr und einem Skarabäus in einer Felsspalte vor, für die Nachwelt. Ich habe Geld nötig. Ich warte den ganzen Tag auf die Nachwelt. Dein Mammut.
Oh, ich glaube, ich war da zu leichtsinnig, denn der Ausschnitt ist zu leicht. Trojan. Ja, jetzt erzählen Sie mal was.
Ich?
Ja.
Schon wieder? Ja.
Bitte, wenn Sie jetzt nicht möchten.
Nein, ich gebe gleich ab, aber ich sage ja nur...
Meuterei hier, meine Damen und Herren.
Ich sage ja nur, also das ist natürlich ein Bruder tatsächlich im Geiste. Und es gibt nicht so viele Maler, die Franz mit Vornamen heißen und grüne Hammeln malen. Und es gibt nicht so viele Maler, die mit einem Prinzen Yusuf sehr lange in Briefkontakt gestanden sind. Sogar auch noch, als dieser Autor im Ersten Weltkrieg im Felde war. Mhm. Jetzt gebe ich aber weiter.
Okay. Frau Specht.
Ja,
wollen Sie das Geheimnis?
Die Dinge
lüften?
Sind schon ziemlich klar, weil
Jawohl.
Das blaue Pferd,
Jawohl.
Da können wir nicht umhin, an Franz Marc zu denken.
Mhm.
Und dieser gewisse Eskapismus mit den Zigeunerpferden und der Bibel, ja, Bibel ist kein Eskapismus, aber dass man sich sozusagen in diese Zeit der Bibel zurückdenkt und Skarabäus und Mammut und so weiter.
Genau.
Das wissen wir natürlich auch, wer das sein könnte. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verraten soll.
Ich glaube, die Hörer zu Hause wissen es schon. Dennoch, dann teilen wir das ja mal gerecht auf. Sie erzählen etwas über die Briefschreiberin und Frau Tvorek dann über den Adressaten. Frau Specht.
Also, das ist natürlich Else Lasker Schüler.
Jawohl.
Sie war eine große deutsche Dichterin, von denen es damals nicht so viele gab.
Ja.
Sie war sozusagen auch ein früher Punk oder...
Ja.
Ich sagen.
Früher Punk ist gut, ja.
Sie war auch ein früher Hippie. Sie hat sich sozusagen auch
ja.
in ihrer Gestalt verändert. Sie hat also alles poetisiert, ihre Kleidung, ihre Sprache, ihren Umgang. Und ich bin ja Theaterautorin und ich liebe natürlich Schauspiel Die Wupper.
Ja.
Das habe ich sehr verehrt. Also das ist so eine Mischung zwischen Naturalismus und Expressionismus.
Und die Wupper natürlich auch klar, weil sie ja in Wuppertal
geboren ist.
Ja.
Also in einer bürgerlichen jüdischen Familie und sich dann von allem losgesagt hat und wirklich ein Leben in größter Armut teilweise in Kauf genommen hat.
Ja.
In Jerusalem gestorben ist. Das Sehnsuchtsland, das dann doch nicht so war, wie sie sich es vorgestellt hatte,
ja.
also durch diese Nazi-Zeit zur Emigration gezwungen, in der Schweiz versucht, Aufenthalt zu kriegen, was ihr nicht gelungen ist. Und die Ausländerbehörde hat ihr verboten, als Dichterin tätig zu sein,
ja.
zum Beispiel. Ein Gedichtband ist eben das blaue Klavier und ich besitze das Hämmerchen vom blauen Klavier.
Oh ja.
Ich habe nämlich mal den Else Lasker Schülerpreis bekommen.
Aha.
Und dann habe ich von dieser Else Lasker Schülergesellschaft ein Hämmerchen vom blauen Klavier geschenkt gekriegt.
Ja,
ich glaube natürlich nicht, dass es ein Original ist, aber ich könnte mich jetzt da hineinträumen.
Gut, eine Nachahmung. Wir gratulieren nachträglich.
Das ist schon 100 Jahre her. Aber
das waren Informationen über Else Lasker Schüler. Von ihr stammen eben die gehörten Zitate, die gehörten Briefe an Franz Marc. Und nun sind Sie ja gefragt, Frau Tvorek, wo war Franz Marc zu der Zeit, als Else Lasker Schüler ihm die Briefe geschrieben hat?
Also Else Lasker Schüler und Franz Marc kannten sich tatsächlich über die Gabriele Münter.
Ja.
Franz Marc hat mit seiner Frau zusammen auch die Else Lasker Schüler eingeladen nach Sindelsdorf. Durch diese Beziehung, Frau Münter, Frau Marc und Franz Marc, die ein sehr intensives literarisch-künstlerisches Beziehung aufgebaut haben. Und der Else Lasker Schüler war es aber in Sindelsdorf zu eng. Die war mal einen Tag dort und es war ja viel zu piefig und zu klein. Und da wollte sie auf jeden Fall in die große Stadt und die haben sie dann in München untergebracht.
Herr Trojan?
Der Briefwechsel, ja, weil der besteht ja nicht nur aus Briefen, die sie an Marc geschrieben hat, sondern Marc hat ja auch so kleine Zettelchen, also gemalt.
Jawohl.
Das ist eine ganz tolle Beziehung auch gewesen. Ja, und vielleicht war der Lasker Schüler nicht zu vergessen, zum Beispiel jemand wie Karl Kraus, für sie war sie die einzige große Dichterin und sie war viel älter, ein heftig erotisches Verhältnis mit Gottfried Benn gehabt, ja.
Und er hat sie schon auch als Freund geschätzt, aber auch auf Distanz gehalten. Weil sie hat mal an ihn geschrieben, oder ist es ein Gedicht, du bist mein Wegrand. Und er hat zurückgeschrieben, ich bin niemandes Wegrand. Also er hat sich nicht wirklich als Dauerliebhaber oder so eingelassen. Und glaubt, sie hat sehr gelitten darunter, dass sie hat sich auch 10 Jahre jünger gemacht, als sie ist, nicht sie wirklich auch sich geliebt gefühlt hat, vielleicht als bizarre Figur immer gesehen wurde, auch von ihren Liebhabern. Das sagt nämlich auch Gottfried Benn, also man konnte nie mit ihr über die Straße gehen, ohne dass die Leute stehen geblieben sind. Und am Schluss, als sie in Palästina ist, gibt es auch eine Stelle, wo sie bei 30 Grad Hitze mit der Pelzmütze und roten Korallenohrringen unterwegs ist.
Meine Damen und Herren, übrigens von ihr sind ungefähr 66 Briefe erhalten und von Franz Marc, wissen Sie das, Frau Torek, an die 28 Billets. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, bevor wir weiter ermitteln, hier das neue Hörerrätsel für Sie zu Hause.
Mein Vater, mein Bruder, die nennen mich natürlich noch Christiane. Also wenn jetzt einer im Raum Christian ruft, würde der nicht denken, dass ich gemeint bin. Mein Vater stammt aus Amberg, also aus der Oberpfalz, und hat sich so ein paar Schrulligkeiten dieser Region bewahrt. Und andererseits war er aber, also als ich geboren wurde, eben 70 und er promovierte damals noch, hatte er sich da überhaupt nichts vergeben. Also er war dementsprechend viel zu Hause. Meine Mutter war arbeiten und das heißt alles von Fläschchen geben über Kinderwagen durch den Stadtwald schieben bis Windeln wechseln, das hat alles er gemacht. Ich fand es jetzt zum Beispiel viel spannender, als den zigsten Artikel zur Wie ist das mit den Männern und Frauen heute zu schreiben, mich mal umzugucken, wie war das eigentlich vor ein paar hundert Jahren mit Frauen in diesem Land, und mache die überraschende Feststellung, dass es da wilde, verrückte, ungebundene, in diesem Fall darf ich Weiber sagen, gab, die einfach ihr Leben gelebt haben, obwohl sie juristisch und so überhaupt, also keinen Bruchteil von den Rechten hatten, die wir heute haben, die aber eine solche Lebenslust oder einen solchen Lebensirrsinn hatten, dass sie einfach gemacht haben.
Haben Sie die Schriftstellerin erkannt? Dann schreiben Sie uns an den Bayerischen Rundfunk, Rundfunkplatz 1, 80335 München, oder per Mail an nemo@br.de. Einsendeschluss ist der 27. Juni. Im letzten Hörerrätsel haben wir Maxim Biller gesucht. Seine Stimme haben erkannt Gisela Berninger, Alexander Ditzinger und Ursula Muscheler. Freuen Sie sich auf unser kleines Präsent, das Sie in den kommenden Tagen bekommen werden. Eine letzte Aufgabe wartet noch auf unsere illustre Runde. Wir sind gespannt auf Ihre Lösung. Bitte schön.
Bei meinen Großeltern ist es furchtbar schön gewesen. Aber ich habe auf einmal nach München müssen zu der Mutter. Da ist es mir nicht mehr gut gegangen. Und ich habe viele Prügel gekriegt. Und ich wäre bald tot gewesen. Aber sie haben das Dirndl doch nicht ganz totschlagen können. Einmal ist doch etwas passiert. Das war in der Schule. Da muss immer eine die großen Schultafeln abwaschen. Jede Woche trifft es eine andere. Mich hat es auch getroffen. Da habe ich die Kreide gefunden. Die Gleitnerliner hat auch eine gefunden. Am Samstag um 10 Uhr in der Pause haben es alle gesehen im Abort und haben gelacht. Bloß die Firnstein des Gscheiterl hat nicht gelacht und hat gepfiffen. Da hat das Fräulein den Zwicker aufgesetzt und hat zwei dicke Falten zwischen den Augenbrauen gemacht und hat gefragt, welche von euch hat sich unterstanden, die Abtretttüren in so schamloser Weise zu bemalen? Da haben sie es nicht gewusst, und etliche haben gelacht. Das Fräulein hat jede durchbohrend angeschaut und hat geschrien: »Das ist ein trauriges Zeichen der Zeit, dass die Jugend schon so vergiftet ist und keinen Respekt mehr hat vor den geheiligten Stätten der Erziehung.« Da haben noch mehrere gelacht. Das Fräulein hat mit großer Trauer gesagt: »Ja, lacht nur. Oh, es wird die Stunde kommen, wo ihr blutige Tränen der Reue vergießen werdet wegen der Freveltaten, die ihr begangen an der Schule und ihren Lehrern. So, und nun werde ich es dem Herrn Oberlehrer melden.« Dann ist sie gegangen. Die ganze Klasse hat gelacht und alle haben sich gefreut. Die Gleitner Lina hat gesagt: »Ich möchte gern meine Kreide wegschmeißen, aber die passen alle auf.« Da habe ich gesagt: »Wir lassen sie einfach fallen.« Das haben wir getan. Aber da ist der Herr Oberlehrer gekommen und der Herr Religionslehrer und noch ein paar Lehrer. Und der Oberlehrer hat gefragt: »Welche von euch war so frech, diese schamlosen Bilder an die Aborttüren zu zeichnen?«
Wie lange waren Sie im Schuldienst, Frau Tvorek?
Ich war im Schuldienst 4 Jahre, mit 2 Jahren Referendardienst.
Hat es Spaß gemacht?
Ja, hat großen Spaß gemacht. Mhm. Ich war eine sehr leidenschaftliche Lehrerin. Aha. Aber ich war auch ganz leidenschaftlich gern im Bayerischen Rundfunk an.
Ich hoffe. Und mit so einer Situation wären Sie da klargekommen?
Eigentlich schon.
Frech, oder?
Ja, aber nachdem ich selber eine freche Schülerin war, Aha. Ich glaube, dieses Verständnis ist dann für die eigenen Schüler doch sehr gut. Aha. Also in dem Fall kann ich nur sagen, vom Ton erinnert mich alles sehr an die Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma.
Okay.
Es ist aber nicht der Ludwig Thoma, weil das gar
nicht, noch nicht
sein kann, weil der Ludwig Thoma nicht bei den Großeltern aufgewachsen ist.
Ja, gut.
Und weil der Ludwig Thoma auch nicht dann nach München hat müssen, sondern erst die Familie ist nach München gezogen. Mhm. Also ich hege einen Verdacht, würde aber wegen des Verdachtes gern weitergeben.
Ja, und wir fragen Herrn Andreas Trojan, ob er auch für die antiautoritäre Erziehung ist.
Die gibt es ja heute nicht mehr.
Die gibt es gar nicht.
Die ist schon gestorben, ja, Herr Pellegrino. Das ist natürlich jetzt problematischer.
Aus dem anderen Jahrhundert, alles klar.
Aber kommen wir da zurück. Also es sind keine tollen Verhältnisse. Die Mutter schlägt sie, aber man hat das Dirndl nicht totgeschlagen. Also es handelt sich um ein Mädchen, ja. Das Dirndl ist nicht totgeschlagen. Und irgendwie nimmt sie es eigentlich relativ, sag ich jetzt einmal, locker, ja. Weil sie scheint jetzt nicht in der Schule auch noch depressiv zu sein, sondern wehrt sich, ja, mit der Kreide, ja. Aber schon wie die reagieren, also die Unterlehrerin oder Hilfslehrerin ist ein Fräulein mit einem Zwicker. Naja, also 1950 trägt kein Mensch mehr einen Zwicker, vor allem Frauen nicht. Also das muss spielen um die Jahrhundertwende, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht ein bisschen zurück, sowas. Und auch, wie die das erzählen, es sind traurige Zeiten, wenn man so etwas macht, so etwas meldet für die heiligen Stätten der Erziehung. Das ist schon sehr schwülstig für uns heute. Die Autorin spielt ja auch damit, dass hier eine Welt des Erziehungssystems, des bayerischen Erziehungssystems dargestellt wird und nimmt es auch ein bisschen hoch, würde ich sagen.
Frau Specht, das sind sowas wie Graffiti ante litteram, oder? Was die Autorin da schildert, oder? Was man da so an der Tür malt.
Ja, ich würde ja gern wissen, was da drauf ist, aber das erfahren
das
wir hier nicht.
Das will ja jeder wissen. Da müssen wir natürlich dann die Geschichte dann zu Ende lesen.
Ja. Und heute würde man Handyaufnahmen vom Lehrer machen und das ins Netz stellen und ihn so lächerlich machen. Aber damals hatte man nur ein Stück Kreide. Aber das hat wahrscheinlich schreckliche Konsequenzen gehabt. Also ja, also es, auf jeden Fall ist es in Bayern das Gscheiterl. Also das ist eine in der Klasse, die gescheit ist. Aber
das
ja.
Das Dirndl, also das für Dirndl. Mädchen, ja. Frau Tvorek.
Ja, ich nähere mich jetzt tatsächlich von meinem Eingangsgedanken. Es gibt eine Autorin, die tatsächlich ganz schlecht behandelt wurde und von ihrer Mutter, von ihrer leiblichen Mutter, und die bei den Großeltern aufgewachsen ist, die ihr gesamtes literarisches Werk diesen Erfahrungen verdankt. Dieser Text ist meiner Meinung nach nicht aus dem Buch. Also das Buch heißt Erinnerungen einer Überflüssigen, die Lena Christ, ist aber eine Autorin, die eben ganz nah am Ludwig Thoma dran war, die auch von ihm gefördert wurde, Und es gibt vom Ludwig Thoma eben die Laus-Buben-Geschichten. Und ich vermute, dass dieser Text aus den Laus-Derndl-Geschichten von der Lena Christ ist.
Herr Treuer, wir schauen uns sozusagen gegenseitig an und sind wir traurig?
Nein,
Frau Specht.
Ja, also ich finde es sehr toll, dass sie trotz dieser Prügel, also es geht ja darum, um Totschlagen, sie wurde nicht totgeschlagen, aber fast,
ja.
Was ja ein wirklich ein schweres Trauma ist, dass sie ihre Frechheit offensichtlich behält und eben auch ein literarisches Werk schafft. Und ich weiß, dass ihre Mutter sie verflucht hat, das kennen wir auch aus anderen literarischen Beispielen, und dass dieser Fluch wirklich dann nachwirkt, dass man, wenn man sozusagen schwach wird und kein Geld mehr hat oder kein Erfolg und so, dass man wirklich glaubt, dieser Fluch hat eine Wirkung. Und am Ende hatte er diese Wirkung auch, also diese psychologische Wirkung.
So was wie eine Prophetie, die dann wirklich Realität wird.
Ja, sowas, ja, und sie hat sich eben dann mit Zyankali umgebracht. Als man herausgefunden hat, diese Geschichte war, weiß ich aber nicht wirklich, dass sie Bilder sozusagen gefälscht
genau,
hat.
Genau, es gibt ja noch mal sowas wie ein Intermezzo. Sie war ja verheiratet, aber die Ehe war auch nicht gerade glücklich. Der Mann war ja Alkoholiker.
Sie war mehrfach verheiratet.
Oder sie war mehrfach sogar verheiratet.
Der Ehemann, der sie zur Schriftstellerin gemacht hat, der Peter Jerusalem, der hat ihr gleichzeitig das Zyankali gereicht, nachdem die Beziehung schon zu Ende war und sie einen anderen Liebhaber hatte, von dem sie aber auch schon wieder getrennt war.
Was bleibt literarisch von dieser Schriftstellerin?
Also es sind großartige Romane, großer Respekt vor dem Schicksal, aber sie schreibt sich was von der Seele. Aber dass sie richtig schreiben kann, das beweist sie in den Laus-Derndl-Geschichten.
Meine Damen und Herren, das war Nemo im April. Wir danken Kerstin Specht.
Ich danke auch, vielen Dank.
Unserem Duo Elisabeth Tvorek.
Vielen Dank.
Andreas Trojan.
Dankeschön.
Selbstverständlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören und für Ihre Zuschriften. Für den kommenden Dienstag werden wir eine weitere Folge aus unserer Reihe Rund um die Erde ziehe ich einen Gürtel, Shakespeares Ruhelose Welt vorbereiten. Bis dann, einen schönen Abend wünscht Ihnen Ihr Antonio Pellegrino.